Ihr hört Beats und Treats, Deutschlands nerdigster Producer-Podcast mit The Breed und Schuko.
Hallo Schuko.
Hallo Mr. Breed.
Na, was macht die Kunst?
Was macht die Kunst? Was macht deine Kunst so? Jetzt haben wir 4 Wochen lang Quarantäne gehabt.
Das sind schon 4 Wochen jetzt? Echt jetzt?
Ich glaube schon, ja. 4 Wochen sind das jetzt.
Okay, krass. Kam mir ehrlich gesagt gar nicht so lang vor. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass wir...
Nichts anderes gewöhnt sind,
genau.
Wa?
When you realize that your normal lifestyle is called Quarantäne.
Ja, Mann. Crazy shit auf jeden Fall.
Ja, erstmal an alle Zuhörer. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir machen ab jetzt sozusagen, versuchen zumindest, regelmäßig immer so einen Podcast zu machen über das Produzieren von Musik. Und ich bin The Breed, der andere ist Schuko.
Yes, und vielleicht kannst du den Leuten mal erklären, was du so eigentlich machst, falls man dich überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Was ich ja nicht glaube, aber es gibt ja vielleicht den einen oder anderen...
Was befähigt uns quasi überhaupt hier schlaue Expertengespräche zu führen? Ich bin Produzent von Musik schon eine Weile und mache sowohl eigene Produktion, also instrumentale eigene Produktion, und mache aber auch Produktionen für andere Musiker, für andere Rapper hauptsächlich. Ansonsten habe ich noch ein Label und bin auch so in der Musikbranche relativ untriebig. Wer das irgendwie alles ganz genau wissen will, ich würde vorschlagen, ehe wir uns jetzt hier alle so beweihräuchern gegenseitig, lass uns doch einfach in die Bio irgendwie so reinschreiben, was irgendwie jeder von uns macht. Weil sonst kommt das immer so, ja, und dann habe ich mit dem gearbeitet und mit dem und es ist irgendwie so. Und wer das anhört, wird das wahrscheinlich sowieso aus Interesse machen und weiß irgendwie, wer wir sind. Vielleicht, genau. Ja. Aber das kannst du auch nochmal deinen Senf erzählen.
Es kann ja nicht, du hast ja vollkommen recht. Im Endeffekt sind wir 2 Producer, die Spaß haben, immer noch nach sehr langen Jahren Musik machen und Bock haben, einfach so ein paar Treats, deswegen auch Beats und Treats zu spreaden, zu teilen und vielleicht den einen oder anderen in gewissen Situationen zu motivieren, dem, was das Herz sagt, nachzugehen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding behind the podcast.
Genau.
Oder?
Ja, vor allen Dingen, weil wir beide sowieso immer miteinander telefonieren, so einmal die Woche meistens, also im Minimum. Wenn jetzt nicht irgendwie noch Projekte sind, wo wir zusammenarbeiten, aber so, auch wenn jetzt nichts wäre, wir telefonieren trotzdem immer so einmal die Woche und quatschen dann so über diese ganzen Beats und das Musikbusiness und unsere Ups und Downs und der ganze Kram. Und dann haben wir dabei eigentlich so ein bisschen überlegt, dass das eigentlich total der Stuff für einen Podcast wäre. Da müssten wir uns gar nicht anstrengen, sondern nur das machen, was wir sowieso schon machen, nämlich hart rumnörden. Und deswegen haben wir gedacht, machen wir jetzt Beats und Treats, den nerdigsten Producer-Podcast, den es im Moment zumindest gibt.
Ja.
Lass uns gleich einsteigen. Wir haben natürlich uns auch aufgrund der Corona-Krise jetzt dazu entschlossen, das zu machen, weil alles andere läuft nicht mehr. Wir müssen jetzt auch podcasten. Das ist einfach so. Die Einnahmen fallen nach unten. Schuko und ich, wir müssen jetzt neue Einnahmewege finden. Deswegen jetzt natürlich podcasten als das letzte Rettungsruder, was es noch gibt. Wie sagt man den letzten Rettungsstrohhalm?
Rettungsanker.
Oder Rettungsanker. Genau.
Whatever.
Genau. Nein, natürlich nicht so ganz, aber jetzt haben wir tatsächlich mal so ein bisschen Zeit und haben gesagt, jetzt machen wir das mal. Wie ist es bei dir jetzt mit so Corona? Hat dich das persönlich jetzt schon irgendwie betroffen? Auch businessseitig zum Beispiel? Ist irgendwas weggebrochen oder so?
Es sind Sessions ausgefallen. Ich wollte eigentlich Anfang April wollte ich in London sein, das hat jetzt nicht geklappt. Aber das hält sich noch an Grenzen. Also das ist alles noch im Rahmen. Ich denke mal, ich würde jetzt behaupten, je länger das dauert, desto mehr wird man es auch merken. Und muss man sich einfach mal schauen, wie sich das weiterentwickelt.
Hast du irgendwelche Hilfspakete beantragt oder irgend sowas gemacht?
Ich habe mir das auch überlegt, aber bisher habe ich das noch nicht gemacht, ehrlich gesagt.
Aus Faulheit?
Ich glaube ehrlich, wenn ich eher aus Respekt davor, dass die dann irgendwann kommen und sagen, hey, lief doch bei dir, zahl mal wieder zurück.
Ja.
Ne? Und den Hustle, auch da habe ich keinen Bock drauf. So, und vielleicht, ich hoffe so ein bisschen drauf, dass wenn es dann mal nicht läuft, das kommt ja mal bei uns immer 1-2 Jahre später, weil wir leben das ja auch immer Punkt, von den Tantiemen.
Ja.
Die irgendwie von jetzt 2018 released worden sind, dann kommt das meistens immer so 1-2 Jahre später. Und ich hoffe halt, dass sie da vielleicht mal ein Auge zudrücken, wenn es da nicht mehr so läuft und dass man dann mit den Menschen reden kann. Das ist so meine Erfahrung, die ich ja manchmal habe mit dem Finanzamt, dass die dann auch das ein oder andere Mal auch sagen, okay, komm, we got it. Aber ey, you never know. Es gibt auch Freunde von mir, die sagen, ey, take it, was du haben kannst, hast du. Und danach kannst du immer noch zurückgeben, legst dir zurück, so. Das ist auch vollkommen verständlich. Aber deswegen, also bei mir ist das nicht so der Fall. Wie ist es bei dir?
Finanziell ist es im Moment auch noch nicht so richtig spürbar, weil natürlich die Sachen, die jetzt, wir sind ja immer so ein bisschen hinterher, wie du schon gesagt hast, ne? Die GEMA-Einnahmen und Tantieme und so, von die jetzt kamen, die sind halt alle für 2018, 2019 frühestens gewesen. Das heißt, ich glaube, das wird auch eher versetzt irgendwann dann 2020, 2021 passieren. Und ich bezweifle ehrlich gesagt so ein bisschen, dass sich dann da noch jemand dran erinnern kann und dass dann alle sagen werden so, wie, was, du hast jetzt Corona-Probleme, du kommst da ein Jahr zu spät, mein Freund. Das ist jetzt auf jeden übrigens Fall dein sein, Problem, ja. Dein Geschäft läuft einfach nicht. Aber das wird man sehen müssen. Im Moment ist cool. Was ich tatsächlich hatte, und das war für mich nochmal so ein Weckruf-Call, war, dass ich letzte Woche einen Track mastern lassen wollte und bei meinem Freund und langjährigen Master-Engineer, der im Prinzip alles für mich mastert, so einige Leute werden ihn müssen ihn auf dem Schirm haben. Alle Producer, Lex Barkey aus Berlin. Und den habe ich angerufen und wollte ihm eigentlich, weil ich wusste, dass er im Urlaub gewesen ist, und der hat das auf jeden Fall irgendwie gehabt und der war auch, der hat mir dann nur geschrieben so, ey Bro, ich bin noch im Krankenhaus und so, der ist bis alles wieder gut, der ist wieder draußen und so, aber der war da auch drinne und auch so Intensivstationen mit irgendwie so ein bisschen, jetzt nicht am Beatmungsgerät, aber irgendwie trotzdem Sauerstoff gekriegt und so. Und da habe ich so für mich gemerkt, okay, ich muss mir jetzt jemand anderes suchen, der meine Sachen, also da hat es mich direkt betroffen und natürlich aber viel mehr so einfach persönlich, dass ich dann dachte, ey krass, das ist jetzt jemand, das ist jetzt nicht irgendein Opa von irgendjemandem, sondern das ist jetzt einfach jemand aus meinem näheren Umfeld, der da einfach, wenn das nicht behandelt worden wäre, wahrscheinlich einfach hops gegangen wäre. So, das ist halt krass. So. Und da merkst du dann so, okay, das ist halt kein Bullshit, das ist kein Spaß, das ist nicht irgend so ein Verschwörungstheorie-Scheiß, so, sondern das ist einfach real shit. Und das war so meine Erfahrung letzte Woche mit Corona. An dieser Stelle auch nochmal
gute Besserung
an Lex und wer ihn nicht kennt, so, das ist halt einfach der Typ, der alles in Deutschland, was irgendwie Rang und Namen hat und Deutschrap ist und auch internationalen Kram, das mastert, er mixt, hat auch viele Sachen von mir gemixt, damals auf Plusmacher-Sachen und so. Also einer der ganz Großen, so. Wenn der weg ist, klingt Hip-Hop anders in Deutschland. Genau. Das war so mein Ding. Ansonsten, ich habe auch nichts beantragt. Was denkst du, wann das Live-Geschäft wieder losgeht? Weil ich glaube, das ist so ein bisschen im Moment der Knackpunkt für ganz viele. Wobei doch, es hat mich betroffen. Na, ich bin ja auch Hausproduzent von Plussi. Und Plussi wäre jetzt eigentlich auf Tour. Und von daher hat es mich jetzt irgendwie auch betroffen, weil natürlich dann auch bestimmte Einnahmen dann irgendwann nicht passieren, so, ne, die dann gekommen wären.
Ja, klar.
Ist jetzt verschoben worden auf November, aber ob das stattfindet, wird sich zeigen. So, ne? Also ich glaube, dass das Veranstaltungsbusiness wahrscheinlich das ist, was als allerletztes aufgeschlossen wird wieder.
Jo, das glaube ich auch. Und das kann man überhaupt nicht absehen, wie lange das dauert, weil das ist so, keine Ahnung, wenn du das so mal schaust, was in Asien gerade los ist, dass das da alles wieder so ganz, ganz langsam wieder anrollt, aber auch damit die Neuinfektion etc. pp. Und man da auch so krass aufpassen muss, dass das dann nicht wieder so ein Flächenbrand wird. hey, das ist super schwierig. Also bin froh, dass ich da keine Entscheidung treffen muss. Das ist echt, die Leute, die das machen, die da jeden Tag planen, also das ist schon Respekt. So, weil du kannst eigentlich nur verlieren, du kannst eigentlich nur der Boomer sein.
Ja, das stimmt. Ich denke immer so, wenn das irgendwie durch ist und wir kommen da irgendwie mit einem blauen Auge durch und so alles wird gut gehandelt, sage ich mal, na, es sterben jetzt recht wenig Leute im Vergleich, dann werden wahrscheinlich alle sagen so, ey, kannst du dich noch an diesen Corona-Wahnsinn erinnern, wo so alle durchgedreht sind und voll die Panik gekriegt haben wegen nix. So. Und wenn es nicht so ist, dann ist eh scheiße so. Dann sind wir, aber ich glaube, wenn es jetzt gut läuft, werden die Leute in 2-3 Jahren sagen, dass es halt alles übertriebener Quatsch war. So, und wenn es schlecht läuft, dann, ja.
Ja, wenn man mal ein bisschen weiterdenkt, glaube ich, dass es wichtig ist, dass man sich einfach auch generell davor oder sich dem bewusst macht, dass das immer wieder passieren kann und dass man einfach jetzt gemerkt hat, man ist auf sowas gar nicht vorbereitet. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man da in Zukunft sich viel, viel schneller und besser darauf vorbereiten kann, damit sowas nicht mehr so oft passieren muss und man vielleicht bei der nächsten Pandemie, die irgendwo am Buzzen ist, dass man da schon, was ich 3 Wochen sagt, okay, Quarantäne, wir suchen das einzugrenzen. Und man darf ja auch nicht vergessen, das ist ja auch eigentlich nur eine leichte, es ist ja ein Virusschirm, der jetzt nicht, das ist ja kein Ebola.
Ja, also, ja, ne? Eben, ja, es ist ja eigentlich so, noch recht mild, ja.
Das kann man noch irgendwie, ne, in den Griff bekommen. Es ist trotzdem auf jeden Fall freaky und das ist, wenn man sich damit wirklich auseinandersetzt, dass man so das Gefühl hat, dass viele da nicht wussten, was sie da überhaupt machen und dann halt, wie gesagt, ja, da sind so viele Fehler passiert und aber das darf man denen nicht verübeln, ne? Also keiner hätte damit gedacht oder gewusst, dass das so ein Ausmaß annimmt und deswegen, also wie gesagt, in dieser Haut würde ich jetzt nicht stecken wollen, also da Entscheidungen zu treffen, da kannst du, glaube ich, auch nur Fehler machen.
Ja, das stimmt. Aber ich habe so das Gefühl, dass die Leute auch das erste Mal wieder so Politiker als etwas Ehrenwertes betrachten. So, ne? Das könnte, also irgendwie so, die gucken so und so, oh, was machen die? Ah, okay, ja, dann machen wir das jetzt so. So, also es ist irgendwie dieses Politiker-Bashing ist ein bisschen weg, habe ich das Gefühl. Ist vielleicht auch ein ganz positiver Nebeneffekt, weil irgendwer muss ja den, also wenn du willst, dass es gut gemacht wird, dann kannst du nicht jeden, der es macht, irgendwie immer sagen, dass es alles scheiße ist, was er macht. Weil dann haben halt die guten Leute auch gar keinen Bock,
das zu machen. Ja, oder geh halt wirklich in die Politik. Wenn du dich aufregst, dann engagier dich bei dir in deinem Landkreis oder sonst irgendwas und versuch das da zu ändern. Aber dieses ganze Rumbashen da, das ganze auf Merkel rumhacken und sowas, das ist alles nicht perfekt, was sie macht, auf jeden Fall. Aber das finde ich übertrieben.
Aber wir machen halt, machen ja hier auch keinen
Politiker-Podcast,
sondern einen Beat-Producer-Podcast. Genau, was denkst du denn, was es generell so an Folgen für die Musikindustrie hat, diese Krise so? Weil ich glaube zum Beispiel, dass auf jeden Fall das physische Geschäft dadurch noch, also das ist wie so ein Brandbeschleuniger nochmal wirken wird für das Einbrechen des physischen Geschäfts, weil jetzt natürlich noch weniger physisches Produkt verkauft werden kann. Und noch mehr Leute, die vielleicht bis vor kurzem noch gesagt haben, ah, ich kaufe physisches Produkt, das jetzt nicht mehr können und dann jetzt vielleicht doch umsteigen auf digitale Lösungen. Und viele jetzt vielleicht auch neue Musik releasen, die gar nicht mehr physisch released wird, weil es jetzt vielleicht auch gerade gar keinen Sinn macht, ein physisches Produkt zu releasen. Und also das, glaube ich, wird eine Folge sein, dass wir das noch schneller erleben werden.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist ja aber auch in allen anderen Branchen, ne? Nicht nur auf Musik so zu sprechen. Ich glaube, wenn du jetzt nach 4 Wochen merkst, dass dein Business nicht läuft, so, da hast du, glaube ich persönlich, will ja keinen zu nahe treten, weil da hasseln sich auch viele von Monat zu Monat. Und das ist nicht so einfach in diesem ganzen Entertainment-Bereich. Aber du musst halt schon irgendwie schauen, dass du dein Business gut aufstellst und auch mit dem Markt gehst und das, was die Leute halt auch einfach haben wollen. Und eine CD oder gerade auch ja das CD-Geschäft oder Boxengeschäft, das ist einfach nicht mehr attraktiv. Die Sammelleidenschaft ist eine andere. Du hast heute mit Spotify einfach einen Keyplayer, der alles anbietet. Du kannst es überall mitnehmen. Du kannst, egal wo du bist, einen Katalog von 60, 70 Millionen Songs streamen. Die Leute wollen generell alle weniger, also glaube ich schon, dass das einfach gesünder auch ist, sich zu minimalisieren, auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das ist halt nur noch eine Liebhaberei. Ich merke das ja selber. Wann habe ich die letzte CD gekauft? Wann hast du die letzte CD gekauft?
Puh, das ist sehr lange her.
Bei mir ist es Vinyl so. Ja. Das ist aber das ist eine Liebhabersache einfach für mich selber, weil es einfach, ich brauche immer noch so ein bisschen diese Haptik. Ich liebe das auch immer noch, wenn wirklich Leute sich Mühe geben und Vinyl-Alben gestalten. Also da auch wirklich Gatefold oder auch noch Booklets mit drin haben, mit super Hintergrundinformationen. Ich finde das finde ich wichtig. Aber so dieses Mainstream-Ding, ey, wir pressen eine CD, habt Spaß damit und verlangen dafür 14 Euro oder so, das weiß ich nicht. Das war, fand ich generell auch immer so ein bisschen grenzwertig. Ich war da nie so ein Riesenfan von. Finanziell gesehen natürlich, klar, als Producer verdient man da oder hat man da am meisten Royalties auch verdient und das will ich auch überhaupt nicht. Ja, dass es was Positives gibt. Aber als Endverbraucher weiß ich nicht warum, aber war die CD für mich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich war schon immer der Vinyl-Typ. Aber das ist so eine, ich glaube, das ist so eine Geschmackssache.
Ja, ja, ich glaube auch, dass, also ich war, glaube ich, auch einer der Early Adapters von Streaming und habe für mich da sofort den Mehrwert erkannt, natürlich irgendwie plötzlich den gesamten Katalog der Welt zur Verfügung zu haben an Musik. Und ich als absoluter Musikliebhaber bin natürlich dann sofort dahin gegangen. Ich hatte, glaube ich, an den Anfangszeiten sogar auch mal sowohl ein Spotify als auch ein Apple Music Abo, um einfach auszuchecken, wo die Unterschiede sind und so. Das war so ganz am Anfang.
Aber ja, auf deine Frage zu kommen, ne? Es wird sich auf jeden Fall was ändern. Es verändert sich auch schon etwas. Und du merkst auch so, dass Leute, die Alben machen, zum Teil halt ihre Singles vorher alle releasen und bündeln und viele Alben haben weniger Tracks als noch vielleicht vor 4-5 Jahren, wo du mit 16 Tracks ein Album hattest. Das ist heute, bei vielen ist das vielleicht 11-12 Tracks. Aber ich finde, es geht ja immer mehr in dieses Single-Business und wenn du Singles hast, die in Playlisten funktionieren, ne, dann ist das ja auch, dann kannst du, also viele streben ja nach dem Hit. Ne, das ist ja auch nicht verwerflich. Ich finde, das ist, sollte ja auch irgendwie, man will ja die meisten Leute irgendwie auch erreichen mit seiner Musik. Ja, man will ja, dass das gehört wird.
Das ist ja auch ein Musikbusiness. Das heißt ja auch Musikgeschäft. Ne? Also nicht.
Genau, und dafür ist das, finde ich, das Prinzip vollkommen okay. Das ist super. Aber aus künstlerischem Sinn finde ich es schon noch wichtig, ein Medium zu haben. Das ist momentan leider nur noch Vinyl. Vielleicht gibt es ja in 2-3 Jahren irgendein anderes Medium, was irgendwie, was weiß ich, spinnen wir mal ein bisschen rum, mit Hologrammen arbeiten kann und was, vielleicht in 5 oder 10 Jahren. Aber wo du halt einfach auch noch einen Benefit hast, der dich noch ein bisschen mehr abholt. Weil auf Single-Länge kannst du dich als Künstler, glaube ich, super schwierig austoben und auf einem Album kannst du halt so viel Tiefe auch reinpacken. Und das finde ich als Konsument immer noch wichtig. Es gibt sehr wenig Alben, da auch in der letzten Zeit, die ich wirklich komplett durchhören konnte.
Sag mal eins. Was war, aber jetzt nicht, kommen wir jetzt nicht mit dem letzten Kendrick-Album, sondern schon so was näher, was in den letzten 2 Wochen so irgendwie.
In den letzten 2 Wochen? Das ist, wenn ich ehrlich bin, ich höre ja momentan super viel auch so R&B-Sachen und da ist, ich glaube, er heißt Devin Morrison. Ich muss gerade mal nachgucken, dass ich das nicht falsch ausspreche, weil ich habe ein Riesenproblem, das wird man in den Podcasts oder in den folgenden Episoden noch merken. Ich habe das Problem, dass ich mir Namen nicht gut merken kann.
Aber er heißt Devin Morrison.
Ja. Ich gucke gerade, Devin Morrison, das Album von ihm, Buzzin, ist überkrass. Ich finde es super, es catcht komplett den 90s-Vibe, Slow Jams, R&B und bisschen auf neuer gemacht in der Mischung. Feier ich, fand ich ein richtig geiles Album. Aber also, sonst, rapmäßig ist es für mich schwer. Wie ist bei dir?
Ja, erstmal Schoko guckt quasi in die Glaskugel, hat jetzt den Hologramm als nächstes Medium. Ich weiß es nicht, ich bin mir nicht so richtig sicher, ob wir da nochmal ein neues Medium kriegen werden. Ich glaube, dass wir eher mit ganz oldschool-physischen Produkten kombinieren werden. Also das, was das Boxengeschäft irgendwie mal war. Ich glaube, dass das sich nur switchen wird und dass man diese Box und die CD nicht mehr braucht und dass man dann irgendwie so zum Beispiel Musik auf mit in Verbindung von exklusiven Mode-Accessoires verbinden wird, so T-Shirts und das aber dann so exklusiv ist irgendwie, das kann ich mir vorstellen. Also da wird es schon immer eine Verbindung noch geben zu einem physischen Produkt, aber wahrscheinlich nicht mehr die ganz klassische Box mit einer CD drin. Letztes Album, was ich durchgehört habe und gut fand, war das J Electronica Album. was das, ein halbes Jay-Z-Album ist. Das fand ich ziemlich geil, was jetzt letztens rausgekommen ist. Genau, ja. Und das Childish Gambino-Album, was ja so ganz krass Konzept ist, irgendwie, das, das halt, die Titel heißen ja quasi immer nur so, wie die, wie weit sozusagen das Album ist. Das hat immer nur so Sekunden- und Minuten-Titel. Das fand ich ganz witzig, weil er das, glaube ich, auch so krass durchgezogen hat, dass er sogar dann seine Vorab-Single, die irgendwie, wie hieß die, Summer oder Mad, wie hieß sie denn? War sogar ein Hit. Childish Gambino, muss ich gucken. Ich glaube, die hieß Summer. Summer Pack? Nee. Doch, Summer Pack mit Summertime Magic. Nee, Feels Like Summer hieß die, genau.
Feels Like Summer, ja.
Und die ist auf dem Album, glaube ich, drauf. Heißt aber dort gar nicht Feels Like Summer, sondern heißt halt irgendwie so lang wie der Album, wie das Album ist. Ich weiß nicht, 32, 22 oder so. Das heißt, der gibt halt da so einen richtigen Fick drauf. So, dem ist das voll egal. Der sagt so, ja, ich habe hier meine Single, die packe ich jetzt in mein Album und die nenne ich anders, sodass man die gar nicht findet. Also so voll, komplett anti-Algorithmus-technisch arbeitet der da irgendwie. Ich glaube aber, dass das halt so ein Künstler ist, der sich das auch erlauben kann. Der quasi, ich gucke gerade, der hat ja auf Spotify 16 Millionen monatliche Hörer. Also ich glaube, für den ist das nicht so ausschlaggebend. Und trotzdem glaube ich, dass diese Streaming oder das Medium an sich immer die Musik beeinflusst und wahrscheinlich stärker als alle anderen Faktoren. So, also das war irgendwie bei der Vinyl so, die dann irgendwie eine bestimmte Länge hatte, die man da drauf packen kann. Da kam dann irgendwie diese 12-Song-Länge. Vorher war es irgendwie diese 12-Inch die 7-Inch, die irgendwie eine bestimmte Länge hatte, wo dann diese Single-Länge irgendwie kam. Und dann kam die CD mit ihren, ich glaube, 74 Minuten oder so, was dann so irgendwie die Länge für so ein Album mal oder für einen Tonträger quasi gegeben hat. Dann hat sich das so ein bisschen in dieses MP3-Format rübergezogen, weil man das irgendwie so gewohnt war. Ich glaube, diese Standardlänge eines Albums oder Menge an Titeln für ein Album war so Mindestmenge 12. Das war so ein Industriestandard oder ist, glaube ich, immer noch der Industriestandard so ein bisschen, dass man dann sozusagen von einem Album spricht. Und jetzt hat man durch diese Playlisten-Geschichten, die da sind und dadurch, dass alle irgendwie diesen Playlisten stattfinden, wird halt jeder Song kürzer. Oder gar nicht, das hat wahrscheinlich gar nicht so viel mit den Playlisten zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass du, wenn du von den Leuten nicht mehr Geld bekommst dafür, dass du ihnen einen Song verkaufst, dann musst du die Leute nicht mehr davon überzeugen, dass sie diesen Song kaufen, sondern du musst sie davon überzeugen, dass sie diesen Song oft hören. Und wenn deine Fans diesen Song oft hören sollen, dann ist es halt von Vorteil, wenn dein Song relativ kurz ist, weil das Pleasure-Erlebnis sozusagen nur verlängert werden kann durch ein neuartiges Hören. So. Und das ist, glaube ich, der einzige Grund, warum diese Songs jetzt kürzer werden. Ich habe letztens gesehen, dass zum Beispiel DOS 9 bringt jetzt irgendwie ein Album aus, das heißt, glaube ich, 12,90 oder 10,90 oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall sind da 10 oder 11 Tracks drauf, die alle 90 Sekunden sind. Und ich weiß, dass es auch so eine Ami-Rapperin gab. So ein Newcomer, so eine ganz junge. Und die hatte, glaube ich, auch 90-Sekunden-Songs. Da waren irgendwie alle Songs 90 Sekunden lang. Und es hat natürlich den Vorteil, dass wenn du so kurze Alben hast, dann kann man natürlich in weniger Zeit viel öfter das Album konsumieren und demnach halt auch mehr Geld für dich verdienen. Und ich glaube, dass es immer so ist, dass das Medium das quasi shaped. Und jetzt zurück zu dem Album. Ich glaube, dass das Album immer noch Bestand haben wird, aber dass die Veröffentlichungsstrategie sich ändert, dass man mit noch mehr Vorab-Singles arbeitet, dass das Album nicht mehr so wichtig ist, sondern sozusagen am Ende nur noch eine logische Verknüpfung von Songs aus einem gewissen Zeitraum sein wird, und man sozusagen dann vielleicht 12 Songs auf einem Album hat und davon 8 Vorab-Singles oder 8 davon rausgehauen hat vorab, um halt diese Algorithmen besser zu bedienen, damit du mehr Leute erreichst, damit alle deine Fans gleichzeitig denselben Song hören, man sozusagen ein gemeinschaftliches Erlebnis schafft, gleichzeitig aber natürlich auch mehr Awareness auf den Track bringt, dadurch den Algorithmus anfüttert, dieser wiederum dafür sorgt, dass noch mehr Leute den Song hören. Und damit kann ein Song natürlich viel mehr Hörerschaft erreichen, als wenn ich quasi 12 Songs gleichzeitig rauskippe und sich alle meine Fans 12 verschiedene Songs anhören und jeder sucht sich seinen Favorite quasi raus. Und ja, und wahrscheinlich wird es auch dazu führen, dass die Songs kürzer werden und dass sie mehr hit-driven sind. Das heißt, kürzere Intros, keine großartigen Zwischeninterludes mehr da dran, keine, meistens die Hook auch schon gleich vorne und alles sowas.
Aber findest du das nicht so langweilig?
Findest das ist du das super nicht langweilig. So, aber
ey, ich finde es ja jetzt schon mit 3 Minuten einfach so langweilig, dass man einfach copy-paste die Hook und dann am Ende nochmal irgendwie vielleicht ein C-Part, wenn überhaupt, weil man will ja nicht über 3 Minuten gehen, man will ja, also, hey, don't get me wrong, wir machen das auch nicht anders, ne?
Ja.
Aber es ist halt so, also, wenn
ich
du, wenn kann, du
ich weiß gar nicht, ich weiß zum Beispiel gar nicht, wann ich das letzte Mal einen Beat arrangiert habe, oder doch, ich weiß es wahrscheinlich, so vor 2-3 Jahren habe ich das letzte Mal wahrscheinlich einen Track arranged für einen Rapper mit einem 16er drinne. So, also das sind jetzt 12 Bars und manchmal eigentlich sogar nur 8 Bars pro Strophe. So. Das ist zum Beispiel schon der Unterschied, den ich radikal gemerkt habe, so seit 2 Jahren.
Ist, ja, es ist schade so, ne? Es ist also.
Ich weiß nicht, ob es schade ist. Es ist halt einfach anders. So.
Ja, aber ich finde, wenn du. Natürlich, man kann argumentieren, ne? Man cuttet dann sozusagen die Message runter. Ne? Manchmal ist es ja auch, du kannst auch 16 Bars oder auf 2x16 Bars genauso viel labern wie auf 8 Bars runtergebrochen.
Du, es, halt gibt, um es, gibt Rap, es gibt ne? Rapper, da könntest du 2 Bars nehmen und es reicht für den ganzen Song und es wiederholt.
Du hast einen Hit, nur. Auf jeden Fall. Du, das stimmt, das stimmt. Aber es ist halt die Musikalität. Also wir gerade als Produzenten, ich finde, manchmal hat man auch einfach Lust, nochmal zu zeigen, was man kann. Und dafür waren manchmal die C-Parts gut. Oder wenn du noch dir irgendwas ausgedacht hast an einem Outro. Also du hast dann einfach wirklich ein komplettes, ich nenne das jetzt mal ein Meisterwerk. Und,
ja, voll.
Das war halt, früher war das halt, da wurde sehr viel Wert drauf gelegt. Du hast es ja auch bei Albenproduktionen noch vor 5-6 Jahren, als ich Alben produziert habe, da hat man sich überlegt, okay, das sind jetzt nicht die Singles, das sind jetzt die 6-minütiger Tracks.
Und
ne?
Da drehe damals, ich jetzt richtig durch. Und mach ich, ja,
genau, ne? Du hast noch Live-Musiker dazu geholt und du hattest auch ein Budget und du hast gesagt, so, okay, ey, ich gebe dir jetzt hier 400 Euro dafür, dass du jetzt irgendwie die Trompete nochmal irgendwie 5 verschiedene Variationen einspielst. Du hattest gefühlt in jeder Hook was anderes und du hattest am Ende nochmal, es war halt wirklich, und das hörst du zum Beispiel auch, I don't wanna, will ich jetzt auch nicht wieder an größer machen, aber das Butterfly-Album von Kendrick, ne? Du hörst halt einfach, wie krass musikalisch es ist und ist auch deswegen vielleicht auch eins meiner Favorites, weil ich nicht nur auf Rap höre, sondern auch sehr viel auf Musikalität und mich das auch inspiriert, wenn andere Leute da einfach Sachen machen, die ich gar nicht machen kann und ich brauche das auch immer, dass ich irgendwie das Gefühl habe, so hey, da gibt's noch krasseres, woraus man irgendwie Kreativität schöpft und dieses Problem mit diesem kleinen Alben oder nicht den kleinen Alben, aber den kurzen Tracks ist halt auch so, dass du der Jugend, der Generation, ne, die jetzt ranwächst, suggerierst, ey, es muss jetzt nur noch irgendwie eine geile 808 sein, ein paar Drums aus Splice und das war's.
Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Und dann würde wahrscheinlich der Musikmanager dir dagegen sagen, ja, aber To Pimp a Butterfly ist halt wahrscheinlich das schlecht verkaufteste Album von Kendrick gewesen. Und wahrscheinlich hätte er sogar recht damit. Ich müsste jetzt gucken, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sowohl das Good Kid, Mad City Album erfolgreicher gewesen ist und das, was danach kam.
Auf jeden Fall.
Spotify-technisch auf jeden Fall krasser.
Es waren noch die größeren Hitsingles drauf. Vollkommen okay. Aber das ist ja auch immer diese Diskrepanz für uns Producer. Ne?
Ja,
also
genau.
Money comes, money goes. Das, was bleibt, ist das Album, wenn du 60 bist und die aus dem Regal rausziehst und sagst, so, oh, guck mal, was wir da Verrücktes gemacht haben. Ne?
Ja.
Das ist dann immer auch so ein bisschen, na, das ist das, was mir momentan oder generell schon seit Jahren super schwierig fällt. Artists und Künstler auch zu finden, die Bock haben, was Neues zu machen, was anderes zu machen, aber auch das Budget haben und die Eier, das irgendwie umsetzen zu können. Und das ist super schwierig. Das ist echt schwierig geworden. Und ich finde dadurch, dass wir als Producer jetzt heutzutage auch Möglichkeiten haben, Instrumental-Alben rauszubringen und uns da natürlich auch zum Teil an gewisse Regeln oder auch Algorithmen halten und da auch schauen, dass wir kurze Tracks haben, damit sie in Playlisten oft gespielt werden, hat man doch auf Albumlänge trotzdem die Möglichkeit, ey, jetzt holt man nochmal einen Session-Musiker, da spielt nochmal irgendwie die, was weiß ich, die extra Harfe ein und das am Ende nochmal irgendwie, 10 Bars lang. Das ist einfach nur für das Hörvergnügen.
Ja.
Das ist dann schon mehr kreativ und auch also ich finde generell bei den Instrumentalplatten, die ich gerade mache oder die Alben, die ich mache, dass da viel mehr Musikalität drin steckt, als wenn ich jetzt, sagen wir mal, ja, Rapper XY einen Beat schicke.
Das wollte ich gerade eben sagen, ja. Ich glaube, dass, also wir ja, du, ich und auch ein paar andere Producer, die halt sowohl in diesen, ich nenne es mal so Instrumental Beat Playlisten, manche nennen es auch so Lo-Fi, Hip-Hop und haten das dann so. Ich glaube, dass da aber, dass das für uns total super ist, oder ich finde es klasse, weil ich quasi diese Musikalität da extrem mehr ausleben kann, als ich das vielleicht in einem kommerziellen Rap-Track, nennen wir ihn mal so, ausleben kann. Und dann auch teilweise ehrlich gesagt sogar viel länger an so einem Instrumental-Album sitze, als vielleicht an einem Album, also rein was die Beat-Produktion angeht. Natürlich sitzt du an einem Album mit Rapper oder mit Sänger natürlich länger, weil du dann die ganzen Vocals noch schneiden musst und du musst tausend Sachen irgendwie nochmal anders machen, wenn dann der Rapper kommt und sagt, nee, ich will das so und so. Aber trotzdem wird es wahrscheinlich am Ende fast auf die gleiche Zeit hinauskommen. Und das ist auch wiederum etwas Schönes, was sozusagen uns da das Streaming gegeben hat. Ne? Weil früher war, ich kann mich erinnern, so 2015 rum oder so, wenn ich da irgendwie befreundeten Producern erzählt habe, dass ich jetzt mein neues Instrumental-Album mache, dann haben die meistens gesagt, hä, warum machst du denn sowas? Warum verkaufst du das nicht an irgendwelche Rapper? Da verdienst du wenigstens Geld mit. Und jetzt hat sich das halt alles irgendwie ein bisschen geändert. Und das finde ich total super.
Das, ich finde das einfach auch, dass man wirklich da die Möglichkeit hat. Ne? Da gibt es ja Leute, die schon seit Jahrzehnten fast Musik machen und das wirklich aus Überzeugung gemacht haben und nie einen Hit hatten oder gar nichts. Die eine eigene Szene waren für sich, die jetzt auf einmal Möglichkeiten haben, wirklich gut Geld zu verdienen, das zu reinvestieren. Und das finde ich das Gute, dass ich jetzt die Möglichkeit habe zu sagen, auch recht zu fertigen, hey, dem Bassisten, dem Bläser, dem Gitarrenspieler gebe ich 200 Euro.
Ja, voll.
Ne? Und ich weiß, ey, ich komme in eine Playliste und ich verdiene bei einer Playliste, wenn ich da vielleicht ein bisschen Glück habe, 1.000-2.000 Euro. Und dann share ich das gerne mit allen anderen und kann denen auch irgendwie Möglichkeiten geben, ne? Sich da auch finanziell ein kleines Polster zu schaffen. Und das ist auch super, dass es heute überhaupt möglich ist, weil als ich 2011 das angefangen habe, da war das eine Liebhaberei. Und auch alleine, dass man da auch, ich finde, super viel gelernt hat, auf Samples zu verzichten. Das ist auch immer ein Thema, was wir wahrscheinlich auch mal irgendwann ansprechen werden. Da ist es ein sehr, 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 sehr großes Spektrum. Aber da bin ich dankbar für, dass man da auch endlich die Möglichkeiten hat, seine eigenen Samples sozusagen zu produzieren und dann seine Drums drunter zu legen und zu gucken, hey, was könnte in diesen Playlisten funktionieren? Und das nicht als Teufelswerk zu sehen und dass man irgendeinem Trend hinterher rennt. Und es gibt ja die ein oder anderen Hater, die dann irgendwie sich denken, ey, man biedert sich da an, sondern das ist einfach eine Sache, die super viel Spaß macht. So, come on, wie geil ist das denn? Warum machen wir Musik? Weil wir Spaß haben wollen, weil wir uns verwirklichen wollen und wenn wir jetzt dafür auch noch wirklich bezahlt werden, was Besseres kann es doch gar nicht geben.
Ja, du, ich bin zu 100% voll bei dir. Ich kann mir das nur so erklären, dass vielleicht irgendwie manche Producer irgendwie sagen, ja, aber das ist ja nur instrumental und das ist ja irgendwie, das sind ja nur Jazz-Loops, die man da zusammenschiebt und das ist irgendwie nicht sowas wie eine komplette Produktion, wo man sich einen Song ausdenken muss und so. Vielleicht ist es das oder vielleicht ist es denen irgendwie zu simpel.
Aber warum hatest du das? Warum
ich
gehst du hin und
nein,
aber warum hatet das jemand anderes? Ich verstehe das nicht. Weil ist es dann nur, weil du jetzt selber nicht die Eier hattest, das zu machen, weil du dann in deiner eigenen Welt denkst, so, du bist da nicht mehr kredibil oder nicht mehr cool und keep it real? Ich verstehe es einfach nicht, warum man so etwas hatet.
Ich glaube, dass es einfach auch so dem Hip-Hop an sich immanent ist, dass Leute gerne haten und dass auch Leute gucken, was machen andere und wo bin ich da vielleicht besser und
ja,
das dann irgendwie nach außen kehren wollen. So. Vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass diese Playlisten so nebenbei auch viel gehört werden und dass man dann dem so eine Art Seelenlosigkeit unterstellt, was ich für absoluten Quatsch halte, weil am Ende des Tages sind da coole Sachen drin in diesen Playlisten. Es sind einfach hochwertige Produktionen mit viel, viel Herzblut drin und sehr ausgecheckt, sehr jazzy. Im Prinzip so die neue Jazzart. Und es gibt Leute, die haten das halt.
Es ist eine Typsache. Aber ich finde, es gibt einfach da nichts Wackes. Es gibt das einfach nicht. Es gibt einfach jemand, der Bock hat, Musik zu machen, soll Musik machen, weil er darauf Bock hat, so, ne? Und am Anfang habe ich auch gedacht, so als diese ganze 808-Trap-Sache aufgekommen ist, das hat man mit Casper schon 2009 gemacht und das war auf einmal das neue Ding, alle haben das so krass gehypt und du hast dir Moneyboy angehört so und warst so, okay, was ist das denn? Auf der anderen Seite war es für mich immer so, ich fand das einfach spannend, weil der einfach auf alles geschissen hat und einfach sein Ding gemacht hat. Und es ist, glaube ich, eine Typsache. Ich bin jetzt nicht so der Hater-Typ, sondern ich bin eher so, dass ich sage so, okay, ich orientiere mich eher an Leuten, wo ich das Gefühl habe, die sind krass, von denen kann ich was lernen, ich muss besser werden. Ne? Als wenn du von dir selber ausgehst, das, was du machst, ist geil und du guckst nach unten und denkst dir nur so, ey, das, was danach kommt, ist irgendwie alles scheiße, ich bin eh krass. Und dann entwickelst du dich aber nicht. Also ich finde, du entwickelst dich viel, viel schneller weiter, als wenn du dich nach oben orientierst. Oder was heißt oben? Aber an den Leuten, wo du das Gefühl hast, so, okay, die machen irgendwas richtig und das ist voll ausgecheckt. Und auf einmal, weißt du, auf einmal habe ich mich mit Jazz Fusion beschäftigt so, und war so, okay, I don't get it. Das ist ja viel zu kompliziert, das ist ja krass. Und diese Musikalität und diese Akkordfolgen hat für mich zum Beispiel eine ganz neue Welt geöffnet. Ich glaube, aber das ist halt, wie gesagt, Hater muss es natürlich auch geben. Klar, das ist ja, man weiß ja, das ist ja the best promo tool you can have. Aber ich finde es halt so, in so einem Mikrokosmos, in dem wir leben, mit dieser ganzen Lo-Fi-Beat-Szene, wobei das ja auch kein Mikrokosmos mehr ist, darf man auch nicht sagen, darf man nicht vergessen, da werden ja Millionen umgesetzt. Ich sag dir trotzdem, dass das da auch immer die Sache der Qualität ist. Du wirst immer mal einen Lucky Punch haben und auch vielleicht mal ein geiles Jazz-Sample haben und dann ein paar geile Drums drunter machen können. Das ist ja heute alles einfach. Aber wenn du wirklich langfristig dir irgendwas aufbauen möchtest, ist es die Qualität, die sich immer durchsetzen wird. Daran glaube ich, das mache ich seit 15 Jahren so. Ja. Und deswegen finde ich da generell auch Hate von außen oder generell, wenn man andere Leute kritisiert, so gönn ihm doch, dass er jetzt gerade mal vielleicht 2000 Euro macht und sich zum ersten Mal in seinem Leben wirklich eine MPC kaufen kann oder eine SP oder sonst irgendeinen Scheiß, worauf er sich vielleicht 10 Jahre lang gefreut hat, aber es ging nie, weil er einfach keine Kohle hatte. So, weil das ist heute wirklich schwierig, mit Musik Geld zu verdienen. Das ist krass schwierig geworden. Also ich möchte heute nicht nochmal anfangen, mich da durchzukämpfen bei dem Angebot an Leuten, die es gibt und diese Möglichkeiten wie Splice etc. pp. Aber auch da ein Thema, das wir auf jeden Fall in der nächsten Sendung aufgreifen werden. Ja,
ich würde sagen, lass uns doch das für die erste Sendung mal belassen. Wir hatten eigentlich, glaube ich, einen ganz anderen Fahrplan und sind völlig abgedriftet in dieses Lo-Fi-Thema. Aber ist auch super. Daran sieht man das alles live. Ich würde dich jetzt noch, wollten das ja so machen, dass wir irgendwie bei jeder Folge so ein Treat of the Week, irgendwie so ein kleines, so eine Empfehlung für die Leute, die jetzt gerade in Quarantäne stecken und oder zumindest zu Hause bleiben müssen. Muss ja nicht gleich Quarantäne sein. Hast du irgendwas, irgendeinen Tipp? Musik oder Film oder Plugin oder irgendwas?
Mein Treat of the Week, ich habe ein Plugin gefunden, oder was heißt gefunden, das gibt's schon ewig, aber ich habe es nie benutzt gehabt, habe es jetzt Salim Remy, der Producer von Amy und Fujis und alles mögliche, dem folge ich auf Instagram und der hat jetzt so ein bisschen seine Kette verraten, was er da immer benutzt und der benutzt diesen MXR Flanger von UAD und ich habe den mal ausgecheckt und ich war so, okay. Now I got it. Mit dem kriegt man Sachen schön breit. Man kriegt auch diesen wavy Gitarren Kendrick Sound hin. War ich sehr überrascht. Sehr, sehr geiles Plugin. Und wenn es um Musik geht, generell um irgendwelche Release, was ich momentan sehr, sehr gerne höre, neben natürlich David Morris. Morrison ist aus der UK, Benjamin, sein Album Some Colors Us Mad. Ist ein super geiles Album. Boom Bap mit neuen Sounds. Das ist so mein Treat of the Week. Und wie sieht's bei dir aus mit deinem Treat of the Week?
Ich hab einen Tweet of the Week, den habe ich dir gestern schon verraten, vorgestern. Ich habe ihn dir empfohlen und ich glaube, du hast es auch schon geguckt. Und zwar ist tatsächlich endlich dieser Film draußen von Estefan Oriol. Der heißt L.A. Originals. Und ich bin ja so ein richtiges, krasses L.A.-Musik geprägtes Kind. So. Vor allen Dingen auch diesen in den 90ern, so dieses ganze House of Pain, Soul Assassins, Cypress Hill, DJ Max Umfeld. Und genau darum geht's da. Da ist, wie gesagt, Estefan Oriol ist der ursprünglich mal der Tourmanager gewesen von House of Pain, dann von Cypress Hill. Und weil der sowieso da immer war und der irgendwie eine Kamera hatte, hat er dann angefangen zu fotografieren und ist darüber dann irgendwie zu so einer Fotografen-Ikone geworden und hat dann dieses eine Bild von diesem LA-Zeichen, was diese Frau mit den langen Fingernägeln zeigt mit den Händen, was super das bekannt Sign. Ist, dass das L.A. Sign quasi, dass er hat es als erster fotografiert in diesem Schwarz-Weiß-Optik und das ist, glaube ich, tausende Mal gerippt off worden von irgendwie von H&M und allen dieser Welt. Und der hat vor allen Dingen auch so ganz viele so Chicano-Gangsters und so fotografiert und viele Albumcover gemacht. Und der hat diesen Film gedreht und zwar über eigentlich sich und Mr. Cartoon. Und Mr. Cartoon, wer den nicht kennt, ist ja einfach ein krasser Typ für diese ganze West Coast-Szene. Der hat diese West Coast Tattoo-Art, sag ich mal, entworfen, hat alle möglichen Superstars tätowiert und hat auch ganz viel Artworks gemacht für Alben. Und es ist ein sehr spannender Film über diese Zeit auch, mit ganz viel Archivmaterial. Und was ich witzig fand, war am Schluss, ohne jetzt zu spoilern, so, fand ich irgendwie, dass dann Estefan den Film so
enden. Du spoilerst.
Lässt. Ich spoiler zu viel. Okay, nein, dann weiß
du
ich nicht.
Du spoilerst,
nein.
Digga.
Okay, dann lass es. Sag
nichts.
Okay, guckt euch den Film an und checkt mal, wie Estefan als Typ, der die Regie führt, aus diesem Film irgendwie so rausgeht. So, und das fand ich sehr beeindruckend, dass jemand so ehrlich so einen Film dreht. Fand ich super krass.
Auf welcher Plattform gibt's den?
Also ich habe ihn auf Netflix gesehen. Ich weiß nicht, ob es den auch irgendwie auf YouTube gibt oder so. Ich glaube, es ist ein Netflix Original, also wird es wahrscheinlich erstmal nur auf Netflix sein.
Alright.
Sorry, wer das nicht hat, aber so ist das auch mit deinem UAD-Plugin. Wer kein UAD hat, kann es auch nicht benutzen.
Ey, darum geht es aber trotzdem. Einfach unsere Sachen, was wir einfach die Woche oder die letzten Monate einfach erlebt haben, zu spreaden. Checkt's aus. Wenn ihr irgendwelche Treats of the Weeks habt, schreibt uns das doch einfach bei Instagram. Wir werden da auch bestimmt die ein oder andere Podcast-Folge hochladen.
Genau.
Dann könnt ihr drunter schreiben und auch da sind wir immer offen für Treats. Also wie heißt es so schön? Sharing is caring. Und each one teach one. Also in diesem Sinne würde ich auch sagen, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß gehabt, jetzt uns fast eine Stunde lang zuzuhören.
Ja.
Wir gucken, dass wir das bei der nächsten Folge alles mal ein bisschen gebündelter hinbekommen. Es hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht mit dir. Es ist eigentlich wie, wenn wir normalerweise uns updaten am Telefon.
Ja, so ungefähr.
Und einfach reden.
Ja.
Nur, dass wir dann manchmal, da werden daraus 3 Stunden und man philosophiert und man macht Pläne. Ne? Ja. Wir sind beide auch Label-Inhaber und man baut sich Visionen auf. Und das ist super, wenn man sich austauschen kann. Und ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen. Für euch vielleicht auch, weil ihr selber gerade was am Aufbauen seid oder weil ihr vielleicht einfach auch Bock habt, noch mehr hinter die Kulissen zu blicken, wie alles läuft. Bleibt auf jeden Fall uns da auch treu, weil wir werden da in Zukunft noch mehr Knowledge versuchen zu spreaden. Wissen aber noch nicht so, welchen Zeitabständen das passieren wird.
Genau, immer so ein bisschen, jetzt haben wir gerade so ein bisschen Zeit, weil wir auch nicht raus können. So. Von daher, aber wir nächste Folge kommt wahrscheinlich schon recht bald. Wir werden euch drüber informieren und wenn ihr irgendwas habt, was euch total interessiert, schreibt uns das auch gerne mal. Also vielleicht können wir da auch eine Sendung zu machen. In diesem
das
Sinne.
Auf jeden Fall. Eine Sache habe ich noch. Vielen Dank, Max Krings, für das Intro, dass du das gesprochen hast. Vielen Dank, Mirko Fuß. Für dieses
Artwork,
wunderschöne ja. Artwork unseres Podcasts. Das sind Jungs, die sich echt den Arsch aufreißen. Für wenig, muss man schon sagen, wir sind ja jetzt nicht die das Riesenbudget haben, aber die halt wirklich trotzdem wirklich 1000% da Gas geben und auch unsere Visionen teilen.
Auf
Danke da auch
Fall.
Nochmal für euren Einsatz.
Auf jeden Fall. Definitiv. Von mir auch nochmal ein großes Danke. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Beats und Treats, der nerdigste Producer-Podcast im World Wide Web mit Schuko
und The Breed.